Puh, da war einiges los auf dem Tivoli gestern, 3:3. Daher können wir jetzt schon mal sagen, wir reden heute ein paar Minuten länger als üblich. Und ja, es gab auch viel zu besprechen. Lange Zeit sah es so aus, als würde RWE wieder chancenlos sein in Aachen. Am Ende haben sie noch einen Punkt gerettet durch einen Mann, der am Deadline Day spät verpflichtet wurde. Auch das ein Thema. Wir schauen uns den finalen Kader nun an. Was wurde am letzten Tag noch gemacht? Insgesamt gab es 5 neue, 2 Abgänge. Wir schauen uns das alles an, auch was ich tun muss, damit RWE in den nächsten Wochen wieder erfolgreicher spielt. Denn die Punktausbeute der letzten Wochen wird vermutlich nicht reichen, um am Ende den Aufstieg zu erreichen. Viel Spaß mit der Folge.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen zu einer neuen Folge von unserem RWE-Talk. Heute in einer reinen Männerrunde mit Martin Herms, Christian Wozniak und mir. Kira und Katrin sind heute leider verhindert und ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn es gibt eine Menge zu bereden nach dem Spiel gestern in Aachen. Martin, du warst vor Ort und es war lange Zeit gefühlt so wie die letzten Spiele in der dritten Liga gegen Aachen. RWE war lange chancenlos, man hat das Gefühl, die werden komplett aufgefressen. Wie hast du es vor Ort?
Tatsächlich genauso vor Ort wie am Fernseher auch. Also ich hatte lange das Gefühl, das war Tivoli 2.0. Wie im Vorjahr, RWE ist förmlich überrannt worden. RWE hatte diesem Aachener Tempo absolut nichts entgegenzusetzen über weite Strecken des Spiels. Ich fand es wirklich erschreckend, dass RWE keine Mittel gefunden hat, dagegen anzukommen, dass man nichts gelernt hat, auch aus dem Hinspiel, weil es ist ja wirklich ähnlich gelaufen. Umschaltmomente, viele Ballverluste und dann war RWE völlig hilflos, kam mit dem Tempo einfach nicht zurecht. Und dann ja, sah alles nach einer verdienten Niederlage aus. Aachen hat den Sack nicht zugemacht, hätten vielleicht noch auf das 4-1 gehen können, haben sie dann nicht gemacht. Natürlich war das Spiel der Aachen auch sehr kräftezehrend, immer wieder vorne anzulaufen. Diese Umschaltmomente, das hat man dann hinten raus gemerkt. Ja, und letztlich war es dann die individuelle Qualität von Dixon Abiyama, der dieses Spiel dann noch für RWE gerettet hat, zumindest einen Punkt, ohne diesen starken Distanzschuss, der aus meiner Sicht sogar noch haltbar war. Ja, holt Rot-Weiß da gar nichts und geht ganz klar als Verlierer vom Platz. Und so konnte man dann immerhin einen Punkt holen, über den sich aber ja nicht viele Essener nach dem Spiel freuen konnten, angesichts dieser erschreckend schwachen Leistung.
Ich würde sagen, 4 Torschüsse oder 4 Chancen, 3 waren drin, effizient waren sie. Aber wie erklärt ihr euch das, dass es immer wieder gegen Aachen so passiert, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist hilflos, wird überrannt, kommt in den Zweikämpfen nicht zur Geltung? Denn es war ja das gleiche Muster wie in den letzten Spielen. Man muss ja das Gefühl haben, es gibt irgendwann einen Lerneffekt. Man weiß, der Gegner kommt wieder so an wie in den letzten Spielen und irgendwas
muss passieren. Ja, es war ja wie im Hinspiel. Ne? Rot-Weiß hat auch wieder mit Dreierkette gespielt. Rot-Weiß hat sich zu viele Ballverluste erlaubt. Man muss natürlich dazu sagen, diese Mannschaft liegt es nicht so wirklich. Also RWE bekommt immer wieder Probleme, wenn die Abwehr auf schnelle, bewegliche Stürmer trifft. Wenn es so gegen die großen Kanten geht, so, dann geht das. Dann sind die bei Schulz, bei Kraulich, Chris und Alonso ganz gut aufgehoben. Deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, dass Ben Hünning in der Startelf stehen wird nach seinem starken Spiel gegen Wien Wiesbaden, der jetzt nicht super schnell ist, aber zumindest etwas mehr Tempo mitbringt und dass dann einer von den dreien auf der Bank bleibt. Aber Fakt ist, es hat einfach nicht gereicht. Dazu kommt natürlich diese unglaubliche Atmosphäre. Kurioserweise ist Rot-Weiß Essen für Alemannia Aachen immer das Spiel des Jahres. Also diese Stimmung war so aufgeladen. Dann nach 2 Minuten wird Brumme da in die Bande geknallt per Grätsche. Dann hat das ganze Stadion wirklich gejubelt, als wären da 2 Tore gefallen in Folge. Also das war schon sehr, sehr schwierig. Habe ich auch Kapitän Michael Schulz gefragt auf dem Rasen. Er sagte aber natürlich, wollten wir uns nicht auffressen lassen, wir wollten schon dagegen halten. Aber RWE hat es zu sehr versucht, mit fußballerischen Mitteln zu lösen. Dafür hat man eben das Personal. Nur wenn dann natürlich Torben Müsel, Lukas Brumme, Tobias Kraulich, die Fußballer im Team, die Zocker, wenn die dann so schlecht spielen wie an diesem Tag, dann wirkt das natürlich nicht. Dann verpufft diese Methode.
Aber du hast gesagt, Aachen liegt RWE nicht. Wozzi, dann nach deiner Logik hätten Giasula ja auch nicht geholfen. Der ist jetzt auch nicht mehr der Schnellste. Und es ist jetzt auch auffällig, fällt Giasula aus. Gibt es manchmal solche
Spiele? Aber mit Reisig zusammen vielleicht schon.
Aber es wäre mir eigentlich zu einfach, wenn man sieht, wie dieser Kader nach und nach aufgepimpt wurde, welche Möglichkeiten in ihm stecken, zu sagen, fehlt Giasula, fehlt irgendwie die Möglichkeit, in so einem Spiel sich zu wehren. Das ist doch zu einfach, oder nicht?
Christian, definitiv, das wäre ein Armutszeugnis. Das ist auch nicht der Fall. Klaus, es hängt ja nicht davon ab, ob Rot-Weiß Essen gut oder schlecht spielt oder malochen kann oder nicht malochen kann, wenn Klaus Giasula dabei ist. Klar, er ist der Anführer, er ist der Anker, wie Uwe Koschnert gerne sagt. Vielleicht gibt es Spieler, die sich an ihm hochziehen, aber in dem Fall kann es nicht sein, weil Ruben Reisig quasi ein ähnlicher Spieler ist wie er und der hat den 1:1 ersetzt und Ruben Reisig war noch der beste Mann auf dem Platz.
Ganz klar.
Martin, ne? Martin vielleicht gerade gesagt hat, stimmt, vielleicht so ein Reisig und Giasula im Doppelpack, dann geht's besser, aber gestern, was die abgeliefert haben, ja, das kann nichts mit Klaus Dasula zu tun haben. Einfach, Martin hat das Wort auffressen gesagt. Dominik Ernst hat in der Halbzeitpause gesagt, die haben uns wegmalocht. Ich frage mich da, ja, was geht da in den Spielern vor? Die wissen ja, was da auf die wartet. 28.000, Tivoli, wie Hafenstraße, vielleicht noch mal lauter, weil 10.000 mehr, gefühltes Derby oder Wäschschlager, wie man es auch nennen will, sei es jedem das überlassen, aber da muss man mit einer anderen Einstellung rein. Martin hat mir ja vieles vorweggenommen. Rot-Weiß Essen ist eine fußballerisch starke Mannschaft. Aber in solchen Spielen, 5 Euro ins Phrasenschwein, ja, muss man die Ärmel hochkrempeln. Das ist so. Und wenn man Rot-Weiß Essen presst, intensiv, sehr mit einer hohen Intensität spielt, hochpresst, dann hat Rot-Weiß Essen Probleme. Das war schon gegen die Zweitvertretung der Fall, gegen Hoffenheim, Stuttgart zu Hause, auch gegen Havelse teilweise. Und ja, in Aachen ist das so ein Paradebeispiel. Also jemand, der eine Gegneranalyse von Rot-Weiß Essen macht, sollte sich dieses Spiel genau anschauen. So kann man RWE knacken.
Dann gehen trotzdem, wir noch mal. Trotzdem haben die fußballerischen Mittel, um sich dann gegen so ein Pressing zu wehren und dann solche Dinge aufzulösen. Nur wenn dann natürlich, wie bei Torben Müsel, jeder zweite Ball beim Gegner oder im Seitenaus landet, dann kommst du dann halt nicht rum, dann verlierst du Bälle und dann gerätst du unter Druck. Das war auch fußballerisch katastrophal. Natürlich haben die auch Räume angeboten, die Aachener, aber die haben es einfach nicht geschafft, sich da durchzuspielen. Ja, und wenn du dann so viele Bälle verlierst, dann wird es für die drei hinten, die eben nicht die schnellsten sind, gegen Schröers, gegen den überragenden Gindorf, für mich ein absoluter Top-10er. Also so
auch nur Leihgabe, Hannover wird sich den zurückholen.
Mit Sicherheit, der gehört eigentlich auch in die zweite Liga, wenn ich das so sehe, wie er spielt. Also dann hast du es schwer, ne, mit so einer Verteidigung gegen zwei so Leute. Und das hat man dann ganz klar gesehen.
Nur Christian, ich würde gerne noch ergänzen, das Spiel ist 3-3 ausgegangen. Dietmar Hirsch hat gestern auch gesagt, 4-2-Sieg gegen Ferl ist ein Ergebnissport. Ferl war auch besser. Rot-Weiß Essen hat einen Zähler geholt. Ne?
Trotzdem muss man auch ab und zu mal die Leistungen bewerten, denn es war das dritte katastrophale Spiel jetzt schon in der Saison. Aachen-Hinspiel, Aachen-Rückspiel, Mannheim. Und die Mannschaft muss halt irgendwann auch mal konstant abliefern und ein paar Siege holen. Wir waren jetzt schon tief drin. Eure Szene des Spiels würde ich trotzdem gerne noch erfahren.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Szene des Spiels.
Ja, zieh was auf. Ja, da wiederhole ich mich. Das war die komplette erste Halbzeit. Ich habe mir jetzt keine explizit eine Szene ausgesucht, aber die komplette erste Halbzeit, weil die war einfach brutal schlecht. Und ich habe mich einfach nur gefragt beim Zuschauen, ja, wie wurde die Mannschaft auf das Spiel eingestellt? Mit Sicherheit hochprofessionell und gut. Aber diese Umsetzung war überhaupt nicht da. Da denke ich mir manchmal, hören die Spieler weg, was der Trainer ihnen erzählt? Oder ja, denken die, das geht einfach ein bisschen mit, ja, übertrieben gesagt, mit Tiki-Taka in so einem Spiel? Nein, das geht nicht. Das ist ein Nachbarschaftsduell für Martin. Martin sagt auch aus unerklärlichen Gründen. Die Gründe liegen aber auf der Hand. Tradition, Geschichte wahrscheinlich. Beide Clubs mit enormen Fanlagern. Deshalb ist es für Alemannia Aachen das Spiel des Jahres. Ja, und in so ein Spiel muss man anders reingehen. In so ein Spiel musst du reingehen wie gegen den MSV Duisburg, wie in einem echten Derby. Und da hat Rot-Weiß Essen einfach alles gefehlt. Und deshalb Szene des Spiels komplette 45 Minuten, die sich so in dieser Saison nicht mehr wiederholen sollten.
Ich will ein bisschen konkreter mal drauf eingehen, weil ich so ein bisschen weg will von dieser Mentalitäts- und Einstellungsschiene. Ich glaube, jeder, der auf den Platz geht, der will alles geben. Und ich will einfach mal ein bisschen aufzeigen, was da auch fußballerisch schiefgelaufen ist. Es geht um das 1-0 nach 5 Minuten. Ja, Felix Wienand, erstes Spiel nach der Golzverletzung, steht im Tor, hat den Ball, wird gar nicht angegriffen und spielt dann so einen planlosen Chipball genau ins Zentrum, 30, 40 Meter vor dem Essener Tor. Der wird abgefangen von einem Aachener Spieler. Ja, und dann geht's schnell. Dann geht die Post ab. Dann gab's diesen doppelten Doppelpass mit Gindorf und mit Schröers. Kraulich und Schulz nicht nah genug am Mann. Und dann rappelt's dann im Karton. Also damit wollte ich schon aufzeigen, dass es auch fußballerisch überhaupt nicht gepasst hat. Ne? Also das war irgendwie, weiß nicht, ob jetzt Wienand verunsichert war, weil es das erste Spiel war, weil man da vielleicht Risikominimierung betreiben wollte. Aber so kannst du natürlich auch nicht Fußball spielen. Entweder entscheidest du dich, das fußballerisch zu lösen, dann musst du es auch sauber und vernünftig und konsequent durchziehen. Oder eben nicht und du gehst dann voll eben darauf, dass du dann im Zentrum dicht machst, aber das war wirklich überhaupt nichts und so ging das ganze Dilemma dann eben los.
War eines der Themen vor dem Spiel, Golz verletzt, Wienand kommt jetzt rein, wie habt ihr ihn generell gesehen, das 2-1 ist auch eine Nummer, wo man diskutieren kann, Was sagt
ihr? Ich hab mich, Christian, an das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken, war das, glaube ich, in der vergangenen Saison, als es dann auch, das wurde auch zum großen Thema, als Jakob Golz die letzten 3-4 Spieler letzten rausgenommen vier
plus
wurde.
Pokal.
Plus Pokal, 5 Spieler insgesamt. Da wurde ja so ein Fass aufgemacht für viele. Für viele haben dann gesagt, völlig unnötig. Aber Uwe Koschinat wollte noch mal sehen mit Torwarttrainer Manuel Lenz, ob man sich wirklich auf Wienand verlassen kann. Und nach dem ersten Spiel haben ja auch schon alle geschrien, Wienand raus quasi, muss Golz wieder spielen. Da hat er auch einige Böcke gehabt im Spiel gegen Saarbrücken. Und ich vergleiche das, weil er stand jetzt lange, monatelang nicht auf dem Platz. Natürlich ist man nervös. Kannst du Profi sein, wie du willst, aber als Torwart nochmal speziell bist du im Fokus und das sah unglücklich aus. Das erste Tor geht auf seine Kappe, beim zweiten kann man drüber streiten. Ich finde aber aus so einer kurzen Ecke, da muss der Torwart einfach die Hand hochheben. Hört sich mal so einfach an, aber da sieht er auch unglücklich aus. Diese Distanz, fast im 5-Meter-Raum oder war sogar im 5-Meter-Raum, wenn ich mich recht entsinne, sieht er nicht gut aus. Und Jakob Golz hat, glaube ich, auch nur 3 Spiele zu 0 absolviert in dieser Saison. Aber auch wenn die 0 nicht oft stand, er hat so diese Riesendinger oft vereitelt. Er hatte seine immer 2-3 Glanztaten in einem Spiel, wo man diese Aha-Oho-Momente hatte. Und die hatte Wienand jetzt nicht. Er konnte sich nicht so richtig auszeichnen, sondern wir reden jetzt eher ja vielleicht über 2 Torwartfehler. Und das ist natürlich unglücklich.
Ja, ich würde bei Golzes ähnlich sehen, vielleicht noch ein bisschen anders. Ich glaube, seine große Stärke ist, dass er einfach so brutal konstant spielt und keine Fehler macht. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an kein Spiel erinnern, das verloren wurde, weil Golz entscheidend gepatzt hat oder so. Also das zeichnet ihn wirklich aus und deswegen ist er einer der besten Torhüter der Liga. Und das wird natürlich dann ja schon eine harte Probe. Er fällt möglicherweise bis Ende März, Anfang April aus. Das sind ja schon 2 Monate, bis er dann wieder in Form ist. Muss man dann auch sehen, ne? Also vielleicht fällt er bis Ende April dann aus oder kommt dann gar nicht mehr rein, je nachdem. Dann wird es jetzt eine große Chance für Wienand. Und ja, war natürlich auch ein undankbares Spiel gestern, eine volle Hütte in Aachen. Natürlich spürst du da ein Kribbeln. Andererseits hat er sich natürlich schon bewiesen. Pokalfinale in Duisburg war eine ähnliche Atmosphäre, da hat er einen super Job gemacht. Also ich vertraue ihm schon, ich denke, dass er die Qualität mitbringt, aber ist natürlich dann auch ein gewisses Risiko dabei, ne?
Ich ergänze gerne, Christian, ich breche eine Lanze für Felix Wienand. Ob Rot-Weiß Essen jetzt aufsteigt oder nicht, das wird sich jetzt nicht am Torwart entscheiden. Meine persönliche Meinung, weil Felix Wienand ist ein guter Mann. Jetzt gegen Regensburg tippe ich mal, da wird er sein erstes 2-0-Spiel haben und er wird sich steigern, wie gesagt, vor über einem Jahr gegen Saarbrücken, da hat er sich auch gesteigert bis zum Finale gegen Duisburg, wo er einer der Matchwinner war und also daran wird es jetzt nicht liegen. Da bin ich von überzeugt.
Das glaube ich auch nicht, dass es daran liegen wird und ich vertraue Wienand auch. Ich denke schon, dass er das Zeug mitbringt, aber gut, die Chancen sind jetzt nicht gestiegen durch die Golzverletzung. Das kann man natürlich so sagen. Ne?
Was nehmen wir jetzt mit aus dem Spiel oder aus dem Start in das neue Jahr? Ich habe mal so ein paar Zahlen mehr aufgeschrieben. RWE hat 7 Rückstände gedreht. Teilweise wie in Aue oder jetzt gegen Aachen sogar mehrmals in einem Spiel. RWE hat seit 8 Spielen nicht verloren, hat aber die meisten Unentschieden, die wenigsten Niederlagen. Also es gibt viele positive, viele negative Sachen. Würdet ihr das Glas als halb voll oder als halb leer bezeichnen? Denn wenn man jetzt darauf guckt, wie die Leute, die Texte kommentieren von uns, dann merkt man, die werden unruhig. Es wird immer mehr. Und je mehr, das heißt meistens auch etwas negativer im Tenor, werden die Leute schon unruhig im RWE-Umfeld? Zumal Uwe Koschinat jetzt das erste Mal so durch die Blume gesagt hat, wir wollen aufsteigen, wenn wir nach 30 Spielen, 54 Punkte, glaube ich, hat er gesagt, haben wollen, dann ist das indirekt oder ist etwas indirekt. Ja. Es ist bestätigt, wir wollen aufsteigen, genau wie Osnabrück es jetzt gesagt hat. So, mit dem Punkteschnitt der letzten Wochen, auch wenn es keine Niederlagen gab, wird es aber vermutlich nicht reichen. Ist das Glas für euch halb voll oder halb leer?
Ich habe 2 Gläser. Das halbvolle ist mit Blick auf die Tabelle. Das halbleere ist mit Blick jetzt auf die letzten Wochen, auf die Spielweise von Rot-Weiß Essen. Da mache ich mir Sorgen, wenn man das jetzt aus rot-weißer Sicht sieht. Es wirkt nicht souverän. In diesem Jahr ein schwaches Spiel bei 60 München. Am Ende kann man sagen, unglücklich, kein Dreier mitgenommen. Das wäre so ein dreckiges 1-0, weil wenn du in der 90. kassierst, ist immer scheiße. Dann hast du Havelse. Kein souveräner Sieg, auch wenn man das auf dem Blatt Papier 4-1 sagt, man eigentlich souverän, aber trotzdem gab es da auch, wo man sagt, Havelsen, Abstiegskandidat, hat RWE zum Teil im Griff gehabt und fußballerisch waren sie RWE überlegen. Dann gab es das gute Spiel gegen Wien Wiesbaden, in dem du sowohl fußballerisch als auch taktisch überzeugst, aber dann keinen Zähler holst, vielleicht ist das dann
kein Dreier,
kein Dreier, Entschuldigung, 1-1 ist das ausgegangen und jetzt hast du so diese ja, in Aachen dieses Spiel, wo plötzlich beides fehlt, sowohl das Fußballerische als auch das von der Mentalität her, auch diese Komponente. Und aktuell würde ich sagen, mit Blick auf Tabelle, dieser verrückt, 44 Punkte, 43, 42, 41, dann kommt RWE, glaube ich, 40 und 39 und Wien Wiesbaden mit 38. Da siehst du ja, da kann das Glas nur halb voll sein. Alles ist möglich, alles ist drin. Verrückte Liga, mit 2 Siegen bist du vielleicht Erster. Aber halb leer, wie gesagt, RWE überzeugt nicht auf dem Rasen bis dato.
Man kann schon für beide sprechen, auf jeden Fall. Die Ausgangslage ist immer noch eine gute. Und natürlich spricht auch der Essener Kader dafür, dass diese Mannschaft halt ganz oben landen kann am Ende. Da glaube ich immer noch dran. Ich glaube schon, dass Essen so in allen Mannschaftsteilen sehr, sehr ordentlich bis gut besetzt ist. Aber ja, ich gebe Christian schon recht, überzeugend ist das bisher nicht. Man hat ein bisher richtig starkes Spiel gemacht, sowohl defensiv als auch offensiv. Das war gegen Wiesbaden, das hat man kurioserweise nicht gewinnen können. 3 Niederlagen in der ganzen Saison sprechen natürlich dafür, dass Rot-Weiß voll konkurrenzfähig ist, dass es sehr schwer ist, diese Mannschaft zu schlagen. Andererseits 10 Remis.
Die meisten der Liga.
Das ist natürlich viel zu viel. Es gab da so einige Spiele, die Rot-Weiß hätte ziehen müssen, ne, wie 60 oder Wiesbaden. Das sind Dinger, die musst du dann einfach als Spitzenmannschaft gewinnen. Wenn man will, kann man das vielleicht jetzt in Aachen als Ausrutscher verbuchen. Aber Fakt ist schon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, man weiß noch nicht so richtig, wohin. Na, man hat immer noch nicht so diese erste Elf gefunden. Was hat RW ausgezeichnet in der Rückrunde? Man musste selten bis nie wechseln. Natürlich ist das immer wieder ein Vorteil, wenn du eine starke Bank hast, wenn der Konkurrenzkampf sehr, sehr hoch ist. Das zeichnet es natürlich auch aus, hat den gestern auch den Hintern gerettet durch die vielen Wechsel. Aber ich weiß auch nicht so genau, was das richtige System für diese Mannschaft ist. Ich bin nur noch davon überzeugt, im 4-2-3-1 mit mehr Offensive. Aber was wollte man jetzt? Man hat umgestellt auf Dreierkette, weil man der Meinung war, man hat in der Hinrunde zu viel Gegentore kassiert. Man muss defensiv stabiler stehen. Nur hat man schon wieder 6 Gegentore kassiert. Nach 4 Spielen, ehrlicherweise auch jetzt nicht gegen die allerstärksten Gegner, ersatzgeschwächte Münchner zu Hause gegen Havelse, in Aachen gegen Wiesbaden zu Hause. Die sind natürlich ganz gut drauf gewesen, aber stabiler ist man nicht geworden. Und deshalb denke ich, oder ich glaube schon, dass das jetzt mit Blick auf das Regensburg-Spiel wieder, wie in der Hinrunde, nach dem Aachen-Spiel auf 4er-Kette umstellen werden.
Und das Komische ist ja, Christian, wir stellen uns jetzt nach 23 Spieltagen immer noch die Frage, ja, reicht es oder reicht es nicht? Wir können die Mannschaft nicht so richtig einschätzen und da kommen mir immer solche Dinge in den Kopf. Der Kader ist zweifelslos Bombe. Der ist wirklich stark. Du hast in der Tiefe und in der Breite tolle Spieler. Der Trainer, viele Kritiker von Uwe Koschinat sagen, er passt nicht zum Kader. Und wenn man sich so die Spieler anschaut, das Torverhältnis, dann muss man den Kritikern fast schon recht geben, weil Uwe Koschinat ist ein Defensivkünstler. Rot-Weiß Essen hat die 6. oder 7. schlechteste Defensive mit 36 Gegentoren. Auf der anderen Seite haben sie den drittbesten Sturm. Und immer noch werde ich nicht so richtig schlau, was das richtige Mittel für die Mannschaft wäre. Manchmal denkt man, ja, die Kritiker werden sagen von Uwe Koschinat, er lässt sie zu wenig spielen, der muss sie einfach mehr spielen lassen. Auf der anderen Seite
In dem aktuellen System gibt es
Es ist ein bisschen unausgewogen. Das ist das Problem. Wenn du jetzt, wie gestern, wenn du höher stehen willst, hast du dafür das Defensivpersonal Personal nicht. Ne? Da fehlt die Geschwindigkeit. Wir haben es gesehen bei dem 3-1. Was passiert, wenn die Kette so extrem hoch steht und da kommt ein steiler Ball, dann kommt von den dreien keiner mehr hinterher.
Genau.
So, und deswegen sieht das dann manchmal, habe ich ja schon vor 2 Wochen erklärt, so ein bisschen wie Angsthasenfußball aus. Aber wenn du dann davor noch einen Jasula hast, das sind alles keine Sprinter. So. Und natürlich lässt du dich instinktiv fallen und stehst ein bisschen tiefer. Deshalb ist es schwierig. Also du willst Offensivfußball spielen, du willst attraktiv nach vorne spielen, aber hinten hast du das Personal nicht dafür.
Und das ist auch das Dilemma von Uwe Koschinat bestimmt. Vielleicht würde er gerne mal die von der Leine lassen. Aber er weiß eben das als Verfechter der Defensive, sagt er auch, wie Martin schon jetzt öfter erwähnt hat, ich habe nicht diese Defensivabteilung, die dann meine Pferde da vorne wieder beschützen.
Also es ist kein Daniel Heber.
Es ist kein Daniel Heber, der hat alles abgelaufen.
Und so wächst der Frust sofort in der Offensive, wo man 10, 11, 12 Spieler hat für 3 Positionen in dem aktuellen taktischen Gebilde nur. Eine Frage noch zu der Stimmung. 3000 waren in Essen, in Aachen vor Ort von Essen und wie haben die sich bemerkbar gemacht?
Offenbar
gab es ja nach dem Spiel auch so ein paar Ansagen an die Mannschaft.
Genau, also ich finde erstmal, während des Spiels war der Support echt gut. Also es hat mich auch, muss ich sagen, überrascht, das wurde durchgesungen, also es gab da keine, ja gut, sicherlich waren die auch unzufrieden, aber trotzdem haben sie den Support durchgezogen, er wurde nicht eingestellt, Und also an der Unterstützung hat sicher nicht gelegen, dass RWE so schlecht gespielt hat. Und nach dem Spiel, ich habe dann Kapitän Michael Schulz gefragt, was da los war. Es gab dann so eine Art Standpauke. Die Fans haben den Spielern schon zu verstehen gegeben, dass das nicht reicht, dass die Leistung absolut nicht gut war. Trotzdem waren es dann am Ende versöhnliche Worte, es wurde geklatscht. Aber da hat man schon gemerkt, okay, das hat jetzt nicht gereicht. Denn diese Aufholjagd, zwei Tore zu machen, das hat jetzt nicht für gute Stimmung gesorgt. Dafür war das, was in den 85 Minuten zuvor passiert ist, einfach viel zu schlecht.
Also schmaler Grat halten wir fest. Und bevor wir noch auf die kommenden Aufgaben gehen, wollen wir uns noch einmal mit dem beschäftigen, was nach der Aufnahme der letzten Folge passiert ist, am Deadline Day, und kommen zum
Top-Thema der Woche.
Es wurde nochmal nachverpflichtet. Es kam mit Tino Casali noch ein Torwart, nachdem sich Jakob Golz verletzt hat. Es kam mit Dixon Abiyama noch ein Offensivspieler hinzu, weil es immer im Raum stand, dass Safi den Verein noch verlassen könnte. Es gab jetzt im Endeffekt 5 neue, 2 Abgänge im Winter. Wie stellt sich der Kader für euch jetzt final dar für die kommenden Ergebnisse, für die kommenden Spiele?
Ich habe es auch schon mehrfach betont, der Kader ist für mich gut aufgestellt, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite. Nichtsdestotrotz meines Erachtens nach hat Rot-Weiß-Essen zu viel gemacht. Über Casali kann man streiten, man hat auch noch Malte Brüning dahinter, man hat einen Romero Guerres, in der U19 sind weitere Torhüter. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so einen erfahrenen Mann unbedingt holen muss, aber klar, Safety first, sage ich, man will das Risiko mindern. Aber ja, dann gibt es Spieler wie Danny Schmidt, habe ich schon in der Sendung gesagt, als er kurz zuvor geholt wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ein Transfer, der für mich für Kopfschütteln sorgt, wurde bislang auch bestätigt, kann mich aber auch gerne einen besseren belehren lassen in den nächsten Wochen, weil auf dieser Position einfach, es gibt zu viele Spieler. Manche kommen ja gar nicht mehr zum Einsatz, Ahmed Arslan.
Mich würde mal interessieren, was Ahmed Arslan über den Schmidt-Transfer denkt.
Das würde ich auch gerne wissen, ne? Also der ist definitiv nicht schlechter, Amo Arslan, auch in dieser aktuellen Verfassung, weil Danny Schmidt, ich weiß nicht, wo er jetzt, welche Argumente er liefert, dass er überhaupt zu Spielzeiten kommt. Okay, ich bin nicht im Training dabei, aber das, was er bislang auf dem Feld geliefert hat, mit Abstrichen, SVW in Wiesbaden, das Spiel, war bislang nichts. Nochmal, bisschen vielleicht zu viel geholt, abgegeben. Mit Bazzoli war klar, ist er einfach kein Koschinat-Spieler. Herr Koschinat steht nicht auf ihn. In Ulm gehört er zu den Besten, aber als IV, da hat er ihn, glaube ich, gar nicht gesehen, Herr Koschinat, sondern eher als Sechser. Und Tom Mustier spielt bislang hier bei Amadora, jedes Spiel über knapp 60 Minuten. Und ja, nochmal, RWE hat jetzt einen Kader, mit dem man definitiv gut arbeiten kann und seine Ziele verfolgen kann. Und das ist der Aufstieg. Das sind nicht 54 Punkte.
Aber ist jetzt also zu groß jetzt? Weil die Safi
also hat den
Abgang geplant. Arslan spielt ja anscheinend gar keine Rolle mehr. Gestern wurde nur 4-mal gewechselt, obwohl in der Offensive durchaus noch ein bisschen
was. Also Uwe Koschinat hat ja so ein bisschen durchklingen lassen bei der Pressekonferenz, als wir dann natürlich nach den Personalien Abiyama und Safi nachgefragt hatten. Er hat indirekt gesagt, es war ja lange nicht klar, dass Abiyama kommt, ne? Als wir dann ihn auf Safi angesprochen hatten. Also damit meinte er schon, wenn Abiyama möglicherweise etwas früher verpflichtet worden wäre, wäre Safi entbehrlich gewesen. Dann hätte man möglicherweise das Geld aus Braunschweig nehmen können. So, letztlich ging es nicht anders. Abiyama wurde erst kurz vor Schluss, quasi ein Last-Minute-Transfer, verpflichtet. Nichtsdestotrotz finde ich, dass 3 Transfers auf jeden Fall extrem wichtig waren. Ich glaube, Ben Hünning, da gibt es keine 2 Meinungen, der musste geholt werden, um noch eine Alternative zu haben. Reisig musste geholt werden wegen Mustier. So, und Abiyama
hat es gestern gezeigt.
Ne, hat es gezeigt auf jeden Fall, dass sich das gelohnt hat. Der Junge bringt schon eine Menge mit. Also ist ja scharf kritisiert worden. Ich meine, was machen Fans? Sie gucken auch erstmal bei Transfermarkt, wie ist so die Bilanz und was sagen Tore und Assists aus. Das war zuletzt sehr wenig bei ihm. Aber Fakt ist zum Beispiel, aus München von den Löwen, da hat man nur Positives gehört in dem halben Jahr. Als er da als Leihspieler aktiv war, hat er echt gut gespielt. Und das hat er auf jeden Fall gezeigt. Also das hat sich schon gelohnt. Nichtsdestotrotz, ich hatte Uwe Koschinat mal im Trainingslager im Interview gefragt und er sagte, ja, eigentlich will er einen Kader so haben bei 22 Feldspielern. Momentan sind es jetzt 24 Feldspieler plus noch so ein James Langlong aus der U19. Also etwas zu viel. Natürlich wollte man Ahmed Arslan noch loswerden. Man hätte sicherlich nichts dagegen gehabt, wenn Kelsey Owusu noch gegangen wäre oder Nils Kaiser. Das hat eben nicht funktioniert. Und deswegen ist der Kader jetzt etwas größer und man hat da so ein paar interne Problemchen.
Das heißt, glaubst du, Arslan fliegt dann auch aus dem Kader bei nächster Gelegenheit? Jetzt nächste Woche sind nochmal 2 Sperren dabei. Das heißt, er wird drinbleiben. Aber dass er so der Kandidat ist, der dann
also ich
auch...
Ich kann quasi sicher sagen, dass er schon für das Aachen-Spiel aus dem Kader geflogen wäre, wenn sich Klaus Jasula nicht verletzt hätte. Also das war auf jeden Fall schon eng für ihn. Und es gab halt mehrere Ausfälle. Potocznik war eben noch nicht fit, Hofmann, Rotsperre, Jasula dann verletzt. Also natürlich wird das eng für ihn. Ich meine, er hat gestern auch wieder keine Minute gespielt. Das gegen Havelse ist er nur so aus Goodwill eingewechselt worden. Also er spielt einfach keine Rolle mehr. Wie gesagt, ich kann es sportlich nicht ganz nachvollziehen, um nochmal über Aslan zu sprechen.
Der Schnitt ist halt so krass, ne? Von sehr, sehr viele Chancen bekommen und auch nicht monstermäßig abgefallen im Gegensatz zu anderen, spielt gar keine Rolle
mehr. Er hat nicht gut gespielt für seine Verhältnisse, ne? In der Hinrunde. Da haben wir oft drüber gesprochen. Und ich war auch immer der Meinung, mein Gott, gib ihm mal eine Pause, vielleicht kommt er dann. So, und hat er eigentlich in Saarbrücken als Einwechselspieler echt gute Sachen gemacht, hat einen Elfer reingemacht, hat ein Tor mit eingeleitet. Da hat man alle gedacht, okay, das läuft jetzt wieder. Und danach war es ja wie abgeschnitten. So, und ich kann es wirklich nicht ganz nachvollziehen, wenn man sieht, wie aktuell Torben Müsel spielt, wie der angesprochene Danny Schmidt spielt. Da kann mir keiner erzählen, dass Aslan dazu nicht in der Lage ist.
Du fragst, ob er nächste Woche aus dem Kader fliegt, wird er ja nicht tun, weil
es kommen noch Spieler zurück, ne? Aber also, Chuba Potocznik wollte ich einmal kurz nachfragen. Wir hatten ihn schon fast im Kader erwartet. Du bist einmal die Woche beim Training. Was macht er da für einen Eindruck? Ist er dann jetzt für?
Er ist gut. Ich habe schon gedacht, dass er tatsächlich in Aachen schon dabei ist, aber er soll jetzt Anfang der Woche in einem Testspiel mal eingesetzt werden und dann wird man schauen, da will man wirklich auf Nummer sicher gehen. Ne? Man hat den jetzt so lange aufgebaut, hätte drei Muskelverletzungen. Da kommt jetzt nicht auf eine Woche an. Und das war aus dem Verein zu hören, wenn er dieses Testspiel problemlos übersteht, sagen wir mindestens eine Halbzeit spielt, sich danach gut fühlt, dann wird er auf jeden Fall eine Alternative sein, auch für das Spiel am Samstag, weil, ich meine, wirklich Alternative hat man ja momentan nicht, ne? Im Sturmzentrum. Marek Jansen war ja auch angeschlagen, musste durchspielen. Yannick Mause spielt gar keine Rolle mehr. Also täte das RWE schon ganz gut, wenn man Potocznik zumindest in der Hinterhand hätte.
Stichwort Fliegen bei Ahmed Aslan. Vielleicht fliegt er noch nach Australien, aber die Chancen stehen eher gering, sind eher gering prozentual gesehen, aber da gibt es immer noch Kontakt.
Bis wann dürfte der
wechseln noch? Bis Dienstagabend. Da muss man auch mit der Zeitverschiebung schauen. Ne? Ich glaube, die Australier sind 9 Stunden vor uns, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, und da gibt es Kontakt, aber noch kein Angebot, keine Offerte. Das müsste sehr schnell gehen. Wie bei Dixon Abiyama, das ergänze ich noch gerne, da musste alles sehr schnell gehen. Nach unseren Informationen wurde der Transfer wirklich kurz vor Mitternacht eingetütet. Und wir haben fälschlicherweise berichtet, muss man sagen. Da wurde natürlich viel herum erzählt und da vertraut man seinen Quellen. Eine Quelle hat uns dann verraten, dass Rot-Weiß Essen sich eine Kaufoption von 150.000 Euro ratifizieren lassen hat in diesem Deal bei einem Aufstieg, ähnlich wie bei Yannick Mause. Da liegt die Kaufoption aber etwas höher, das wissen wir. Er wird natürlich nicht gekauft. Yannick Mause ist schon fast Geschichte bei Rot-Weiß Essen. Aber heute habe ich nochmal mit einem Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern telefoniert und dafür entschuldigen wir uns. Das war eine Falschmeldung. Es gibt keine Kaufoption für Dixon Abiyama. Also sollte Rot-Weiß Essen aufsteigen oder auch nicht und ihn weiter verpflichten wollen, dann muss neu verhandelt werden. Dixon Abiyama spielt bis zum 30.06. bei Rot-Weiß Essen und ist ab 1. Juli bis 27 Spieler des 1. FC Kaiserslautern.
Also ergänzend, es war schon angedacht, sich einen zu sichern, aber es die Zeit hat
keine
nicht mehr
Zeit
gereicht.
Mehr. Okay.
Ich habe keine Zeit mehr.
Bleiben wir bei Abiyama. Erstmal Traumdebüt. 2 Tore. Nächste Woche wird sich der Kader auf jeden Fall gegen Regensburg ein bisschen verändern. Mizuta gesperrt, Schulz gesperrt, Hofmann kann wieder. Kuba Potocznik ist eventuell dabei. Wird Abiyama dann in die Startelf rutschen?
Naja, welche Argumente hat denn Ramin Safi in Aachen geliefert, um vor ihm in der Startelf zu stehen? Also ich meine, man hat sich...
Für Mizuta braucht er einen.
Ja gut, man braucht einen für Mizuta, aber ob man jetzt Abiyama und Safi beide spielen lässt, ich glaube schon, wenn man jetzt bei Dreierkette bleibt, also sprich 2 dahinter, finde ich schon ganz gut, dann einen mit etwas strategischen Künsten zu haben, einen Marvin Obus, der auch lange unsichtbar war gestern, aber in der Schlussphase dann doch einiges Gutes beigetragen hat, die Tore mit eingeleitet hat. Also so ein Obus mit so einem Abiyama würde ich mir schon vorstellen. Ist wie gesagt eine Frage des Systems. Machst du 4-2-3-1, brauchst du wieder einen Zehner, brauchst du 2 Flügel, dann könnte Safi möglicherweise auf dem linken oder rechten Flügel spielen, Abiyama auf der anderen Seite.
Müsel könnte auch nach vorne rücken, wenn Jasula
Müsel auf die 10, wenn er es verdient hat nach der Leistung. Jetzt muss man natürlich auch mal schauen, weil es ein sehr, sehr
schlechtes Spiel ist. Aber wenn du sagst, du bist so ein strategischer gesucht, er könnte das.
Ja, Obus, ja. Müsel sind natürlich so Kandidaten für die Position, aber Dixon Abiyama hat natürlich Argumente geliefert ohne Ende. Ich habe dann nach dem Spiel nochmal mit ihm sprechen können, das war echt, das war cool, er hat gestrahlt ohne Ende. Ich meine, logisch, kommst dahin, neuer Verein, vor knapp 30.000, machst 2 Dinger, ein Traumtor. Das war auf jeden Fall so die positive Erkenntnis des Tages.
Das traut
der Junge, was drauf hat.
Theoretisch könnte Asan ja wirklich aus dem Kader fliegen, weil wenn Hofmann, Uwe Potocznik und Giasula zurückkommen, Schulz, Mitsuta müssen jetzt erstmal raus und passen, dann könnte es ihn theoretisch treffen.
Aber ich glaube, genau diese Diskussion wollte man bei Rot-Weiß Essen nicht haben.
Ja.
Nein, natürlich ist Arslan jemand.
Wenn man noch sieht beim letzten Mal
Name,
Einwechslung mit Standing Ovations.
Es ist ein Name, den wir natürlich auch immer aufgreifen. Es ist ein Name, der die Fans beschäftigt. Das ist nicht irgendein Spieler. Das war der letztjährige Topscorer, der RWE den Arsch gerettet hat in der Rückrunde.
Weil es aber auch nicht
spricht man über ihn,
sondern weil es einfach so zack abgeschnitten war.
Und weil die Ergebnisse oder die Spielweise nicht stimmt. Wenn du 80 Minuten in Aachen nicht stattfindest, natürlich, frag mal, wo ist Arslan? Warum wird der nicht eingesetzt? Ne? Wenn du jetzt die
man denkt sich, da muss irgendwie vielleicht sogar mehr vorgefallen sein. Muss nicht, aber es macht.
Wenn du die ersten Spieler in 2026 2-3-0 gewonnen hättest, hättest nur Dreier gefeiert, würden wir heute auch nicht über Ahmed Arslan sprechen. Das ist so und so. Gucken die Fans natürlich auch drauf, da gibt es einen Ahmed Arslan, kommt nicht zum Einsatz. RWE spielt, wie sie aktuell spielen, nicht überzeugend. Und deshalb ist das so ein Dauerthema, das, wie Martin sagt, natürlich bei Rot-Weiß Essen am liebsten würde Rot-Weiß Essen uns bitten, bitte verstummen und überhaupt nicht drüber sprechen. Ne?
Mit Blick auf die Uhr, wir müssen gleich zum Schluss kommen. 8 mal 4,5 oder 5 hast du als Noten gegeben gestern nach Aachen. Wir haben jetzt schwierige Spiele. Wir haben jetzt Regensburg, Heimspiel, dann die beiden schweren Auswärtsspiele, Osnabrück und Rostock. Würdest du sonst noch was verändern jetzt gegen Regensburg? Du hast unter anderem, glaube ich, geschrieben, Brumme bräuchte mal eine Pause oder Bubari, kann man es nicht erklären, warum er nochmal auf der Bank sitzt?
Geht nicht.
Gibt's noch was?
Nee, ich würde schon sagen, Brumme, Bubari. Natürlich hatte Brumme so Anfang des Jahres die Probleme mit der Gesundheit, mit dem Husten, aber irgendwann ist das auch keine Ausrede mehr. War jetzt fit, hat einfach nicht gut gespielt. Vielleicht hätte ihm das mal gut, mal von der Bank zu kommen und Bubari spielt. Ja, schwierig. Ich denke mal, Giasula wird auf jeden Fall ins Team zurückkehren. Das ist ganz einfach eine Systemfrage. Was macht man? Bleibt man bei der Dreierkette? Stellt man um auf Viererkette? Dann muss man natürlich über Ben Hünning sprechen. Bei Dreierkette wird er auf jeden Fall spielen. Bei Viererkette gab es genug Argumente, die dann für Hünning sprechen würden, weil die anderen nicht überzeugt haben. Marek Jansen, denke ich, wird momentan noch gesetzt sein, gerade jetzt im Heimspiel, hat er jetzt einen Lauf gehabt, wurde gestern kaum in Szene gesetzt. Mitsuta muss ersetzt werden. Ich glaube schon, dass Obus vielleicht nochmal eine Chance verdient hätte. Dann wird es eine Wahl sein zwischen Obus und Müsel, aber da gibt es schon noch einige Sachen, über die man nachdenken muss. Yannick Hofmann kehrt zurück. Koska war für mich gegen Wiesbaden sehr stark. Gestern sehr, sehr schwach. Ich denke schon, dass Hofmann, der zuvor vor der Rutschsperre sehr gut gespielt hat, dass der wieder in die Mannschaft rücken wird. Also es wird mit Sicherheit einige Änderungen geben.
Aber das ist genau das Thema, Christian, diese vielen Fragezeichen. Spielweise werde ich nicht so richtig schlau bei Rot-Weiß Essen, die Aufstellungen, Fluch und Segen, so einen Kader zu haben. Jetzt gegen Regensburg sagst du, eigentlich muss jetzt so eine Elf da aufgestellt werden, die natürlich auch irgendwie bereit ist, sich ein bisschen einspielt, wenn man das überhaupt kann in einem Spiel. Das ist ja natürlich auch Schwachsinn. Aber trotzdem, die Abläufe kennt und dann im Ostseestadion an der Bremer Brücke dann auch abliefert. Ne? Also immer dieses Hin und Her und irgendwann brauchst du einfach mal so eine Elf. Erwin Kuhn hat es bei uns gesagt im Interview, du brauchst 5, 6 Spieler, denen du eigentlich dauernd vertraust.
Nochmal, das hat Rot-Weiß in der Rückrunde ausgezeichnet. Da wurde nicht viel gewechselt, da hatte sich eine Elf gefunden. Aber ist natürlich schwierig, wenn es nicht läuft. Ne? Dann, wenn es nicht läuft, dann fühlst du dich irgendwie zwangsläufig verpflichtet, irgendwas zu ändern. Und ja, das ist es auf jeden Fall. Es wird ein paar Änderungen geben und dann muss man hoffen, dass man gegen Regensburg ein gutes Heimspiel macht, an die Leistung des Wiesbaden-Spiels anknüpfen kann, um dann in die extrem harten Topspiele zu gehen in Osnabrück und in Rostock.
Dann zum Abschluss bitte eine Prognose. Wir haben über halb leer und halb volles Glas gesprochen, wenn sich nicht viel tut oder es muss sich einiges tun. Glaubt ihr in der Form an den Aufstieg oder reicht es im Moment nicht, wenn sich nicht verändert?
Momentan reicht es nicht. Muss man so sagen. Also ich finde das schon, dass Duisburg, Cottbus sehr, sehr stabil sind. Der SC Fair spielt überragenden Fußball. Osnabrück scheint sich gefunden haben. Also da muss ich schon einiges tun. Nochmal, ich traue Rot-Weiß zu, dass sie bis zum Ende oben mitspielen und möglicherweise auch einen der drei Aufstiegsplätze belegen. Aber es muss einfach fußballerisch besser werden.
Gehe ich d'accord mit Martin. Und bei Rot-Weiß Essen fehlt mir dann auch so ein bisschen das externe Selbstbewusstsein, dass man wirklich sagt, wir wollen hoch. Verstehe die Zielsetzung nicht. Zwischenziel 30 Spiele, 54 Punkte. Timo Schulz macht es vor, Trainer des VfL Osnabrück nach dem 2-0-Sieg gegen Havelse. Sagt ja, was sollen wir denn jetzt erzählen? Natürlich wollen wir hoch. Also zum Beispiel sowas auch, diese kleinen Prozente, die das da ausmachen, auch mal der Liga zu zeigen. Wir sind Rot-Weiß Essen, wir haben geile Fans, geile Mannschaft, wir wollen hoch. Und jetzt so ein bisschen mit diesen Zwischenzielen gefällt mir nicht. Und ich sehe andere Mannschaften auch aktuell stärker. Auch den SC Verl allen voran, das ist sowieso mein Aufstiegskandidat Nummer 1. Auch wenn die jetzt in Duisburg verloren haben, aber einfach fußballerisch über auf Strecke gesehen, werden die dafür belohnt.
Okay, RWE kann uns Lügen strafen und ab der nächsten Woche schon zeigen, dass es besser geht. Wir melden uns dann in einer Woche wieder mit der nächsten Folge. Dann sitzt Kira auch wieder hier. Und ja, Rosenmontag, wir werden sehen, ob es Kamelle gibt oder eins mit der Route nach dem Spiel gegen Jahn Regensburg. Ich danke euch beide. Es gab viel zu sprechen, danke, deshalb war es heute ein bisschen länger. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.